Haben Sie zu Hause eine Weihnachtskrippe? Vielleicht hatten Sie schon in der Kindheit zu Hause eine Krippe. Vielleicht sogar eine schöne alpenländische Krippe mit allem, was dazugehört. Das Jesuskind in der Krippe, Maria und Josef daneben, darüber ein großer Stern mit Schweif, ein Komet. Natürlich müssen Ochs und Esel dabei sein. Die Hirten mit ihren Schafen. Und viele Engel. Und später kamen dann die heiligen drei Könige dazu mit Kamelen und prächtig ausstaffierten Dienern. Aber woher wissen wir eigentlich das so genau, was alles in eine Weihnachtskrippe gehört? Aus der Bibel? Schön, aber wo in der Bibel steht das alles? Und hat sich die Geburt Jesu wirklich genau so zugetragen? Gleich vorweg, im Neuen Testament stehen nur zwei Geburtserzählungen Jesu. Eine bei Lukas, unsere klassische Weihnachtsgeschichte, und eine bei Matthäus, die an Heilig Dreikönig gelesen wird. Und beide Erzählungen sind grundverschieden. Wir bemerken das meist kaum, weil wir uns schon so daran gewöhnt haben, dass wir die beiden Erzählungen als Fortsetzungsgeschichten lesen. Es hängen ja auch zwei verschiedene Feste daran, an denen die jeweilige Geschichte gelesen wird, und so haben wir sie einfach zusammengemixt. Bei den Evangelisten Markus und Johannes finden wir übrigens keine Geburtserzählung. Ist Ihnen das schon mal bewusst aufgefallen? Vielleicht sogar komisch vorgekommen? Aber da wir auch gerne die vier Evangelien zu einem fünften mischen, kann man solche Widersprüche schnell eliminieren. Paulus, von dem wir die ältesten neutestamentlichen Schriften haben, erwähnt übrigens in seinen Briefen nichts aus den Weihnachtserzählungen von Lukas und Matthäus. Was doch eigentlich zu erwarten wäre, so spektakulär wie die Ereignisse dort geschildert werden, das müsste doch das Gesprächsthema in den frühchristlichen Gemeinden gewesen sein. Offensichtlich nicht. Es ist daher sehr wichtig zu beachten, die Weihnachtserzählungen sind keine historischen Berichte. Sie sind keine Zeitungsreportagen, die uns genau erzählen wollen, wie sich die Geburt Jesu zugetragen hat. Dann müssten ja zuerst einmal die Widersprüche zwischen diesen beiden Erzählungen erklärt werden, beziehungsweise warum im Lukas- und im Matthäus-Evangelium nichts über die sensationellen Ereignisse im jeweils anderen geschrieben wurde. Schauen wir doch einmal in die Weihnachtserzählungen hinein. Vielleicht wird dann klarer, was dort erzählt wird und warum. In diesem Podcast fangen wir heuer mal mit der Geburtserzählung nach Lukas an. Mehrere Übersetzungen dieses Textes, es ist ja wichtig, die Evangelien sind ja nicht in Deutsch geschrieben worden, sondern in Griechisch. Mehrere Übersetzungen finden Sie auch hier auf dieser Podcast-Seite. Wenn Sie nun einmal einen Text genauer anschauen, werden Sie vielleicht feststellen, dass die Weihnachtserzählung, also gerade die Lukas, bei Lukas sind wir ja, erst bei Vers 21 endet und nicht bei Vers 20 wie in vielen traditionellen Fassungen, denn danach beginnt mit einem Ortswechsel ja auch eine ganz andere Geschichte und das ist keine Nebensächlichkeit. Im letzten Vers wird nämlich zum ersten Mal der Name Jesus genannt. Bis dahin könnte es eine der in der Antike üblichen Heldengeburtsgeschichten sein. Dass der Name Jesus als Krönung der Geschichte genannt wird, zeigt auch, hier wird quasi als Ouvertüre schon angedeutet, wie Jesus in den folgenden Texten des Evangeliums zu verstehen ist, wer dieser Jesus ist. Und genauso wichtig ist die Erwähnung der Beschneidung in diesem Vers 21. Jesus war ein Jude, wie Maria und Josef und alle Jüngerinnen und Jünger der ersten Stunde auch Juden waren. Jesus wird ganz in die Tradition des jüdischen Volkes hineingeboren. Und er blieb Jude und lehrte auf der Basis der Glaubenserzählungen, die wir im sogenannten Alten Testament finden. Dies war auch seine Bibel und die aller Christen im ersten Jahrhundert. Tatsachen, die man früher gerne mit der Weglassung des Verses 21 klammheimlich unter den Tisch fallen ließ. Wenn wir nun die Weihnachtserzählung vom Beginn an lesen, können wir feststellen, dass das Lukas-Evangelium die Geburt Jesu in einen großen weltgeschichtlichen Rahmen stellt. Der erste römische Kaiser Augustus wird genannt. Vorher wird schon König Herodes erwähnt bei der Geburtserzählung und Verkündigungserzählung des Johannes des Täufers. Und ein Statthalter namens Quirinius, der Präfekt von Syrien war. Dazu kommt immer wieder König David und Bethlehem, seine Geburtsstadt. Dass die Chronologie nicht stimmt, da Herodes 4 vor Christus starb und die Volkszählung des Quirinius erst 6 nach Christus stattfand, ist für den Autor des Evangeliums nicht so wichtig. Viel wichtiger ist hier eine äußerst provokative Umwertung der Verhältnisse, die den damaligen Adressaten des Evangeliums sofort bewusst wurde. Für uns knapp 2000 Jahre später ist vieles kaum mehr verständlich. Evangelium, Retter, Herr, Heiland, das waren Begriffe, die nur für den römischen Kaiser gebraucht wurden. Wenn Sie die Datei mit der Kalenderinschrift von Priene öffnen, die auch auf dieser Seite zu finden ist, dann wird Ihnen schnell auffallen, wie übereinstimmend die Begriffe gebraucht werden. Nur der wahre Retter, die echte Frohbotschaft, das ist bei Lukas die Geburt Jesu. Und der Engelschor wird als deutliches Zeichen eingeführt, dass hier Gottes Wirken in die Welt eintritt, Gottes Wirken, die Herrschaft des Friedens. Also auch hier wieder eine Ouvertüre, wie Jesus sein Leben im Weiteren zu verstehen ist. Diese ganze Geburtsgeschichte ist ein ganz deutliches Kontra gegen die römische Gewaltherrschaft, unter der die Juden zu dieser Zeit litten. Immerhin war kurz vor der Erstellung des Evangeliums der jüdische Krieg ein Aufstand, der von den Römern extrem blutig niedergeschlagen wurde, beendet. Es wurde hierbei auch der Tempel zerstört, entweiht das religiöse Zentrum des Judentums. Und dieser andere Retter und Herr, Jesus der Christus, der Messias, er kommt nicht in Pomp und Prunk, sondern in einer Futterkrippe zur Welt. Auch das wieder ein krasser Kontrast zum römischen Kaiser und seiner Prachtentfaltung. Es kommen auch keine hohen Würdenträger zur Geburtstagsparty, sondern Hirten, soziale Unterschicht und religiös nicht geachtet. Auch wenn König David ursprünglich ein Hirte war. König David spielt hier übrigens auch eine wichtige Rolle. Dazu die Davidstadt Bethlehem, seine Geburtsstadt. Hier musste nach Lukas der Messias als Davidsohn zur Welt kommen, um sich zu legitimieren als Messias. Diese armselige Geburt des Messias ist typisch für das Lukas-Evangelium, in dem besonders die Armen selig gepriesen werden. Sie spielen eine besondere Rolle. Vielleicht, weil viele einfache, arme Menschen zur lukanischen Gemeinde zählten. Wenn man dieses Evangelium einmal am Stück liest, wird einem sofort dieser Grundtenor auffallen, die Option für die Armen. Dieser Grundtenor, der in immer neuen Erzählungen und Gleichnissen aufbereitet wird. Also kommt der Messias, der Herr, der eigentliche Kaisertitel, der Herr, unter primitivsten Bedingungen zur Welt. Mal ehrlich, schönere und treffendere Bilder und Symbole für die ganz anderen Wertmaßstäbe Gottes kann man kaum finden als in der Geburtserzählung Jesu im Lukasevangelium. Gott ist kein Gewaltherrscher, kein rücksichtsloser Ausbeuter, wie wir leider immer noch zu viele auf dieser Welt haben. Er kommt als hilfloses Kind zu den einfachen Hirten, die wiederum gleichzeitig ein Symbol sind für Jesus, den guten Hirten. Ach ja, Ochs und Esel aus der Weihnachtskrippe. Sie sind erst sehr viel später dazugekommen. Sie stammen aus einem apokryphen Evangelium. Apokryph heißt nicht zum biblischen Kanon, also zur Bibel gehörend. Sie stammen aus dem sogenannten Pseudo-Matthäus-Evangelium, erst aus dem 6. Jahrhundert. Dort wird eine Stelle aus dem Propheten Jesaja zitiert und dann kräftig ausfabuliert. Bei Jesaja heißt es: Es kennt der Ochse seinen Besitzer und der Esel die Krippe des Herrn. Und so wandert diese Geschichte aus dem Pseudo-Matthäus-Evangelium in die berühmte mittelalterliche Legendensammlung, die Legenda Aurea, und von dort in die Volksfrömmigkeit. Ein Weg, der nicht nur einmal vorkam. Vielleicht lesen Sie nun die Weihnachtsgeschichte am Heiligen Abend bewusster und mit neuen Augen. In jedem Fall wünschen wir Ihnen und allen Ihren Angehörigen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.